Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts. Ich freue mich, diesmal begrüßen zu können den ZTK-Präsidenten Thomas Peckruhn.
Hallo.
Und als zweites den Hauptgeschäftsführer des ZTKs, Jürgen Hassler.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, meine Herren, wir starten hier ja im Büro des ZTK in Berlin. Eine wunderschöne Aussicht auf dem Gendarmenmarkt. Draußen gibt's Glühwein am Christkindlesmarkt, aber wir haben hier noch was zu tun. Wir haben nämlich eine Reihe von Fragen zu beantworten. Das heißt, ich habe die Fragen zu stellen. Die beiden Herren dürfen sie beantworten. Und ja, wir fangen mal an mit dem Thema E-Auto, E-Mobil, Steckerautoprämie. Am letzten Freitag, also wir haben jetzt, sind jetzt einige Tage her, wo das Ganze veröffentlicht worden ist, kam ja ziemlich ad hoc von der SPD rüber. Es gibt jetzt eine E-Autoprämie, angekündigt war sie schon. Und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus, meine Herren? Wer will antworten?
Ja, ich würde mal anfangen, weil ich ja Autohändler bin und das sicherlich auch beurteilen kann. Ich habe sowohl als Autohändler als auch als ZTK-Präsident das ganze Jahr über einen Impuls für den Hochlauf der Elektromobilität gefordert, der auch die Privatkundinnen und Kunden abholt. Ich glaube, diese Botschaft haben wir jetzt endlich mit der Bekanntgabe der Prämie auch in Höhe. Ich glaube, dass es ein gutes Instrument wird, dieses Ziel zu erreichen. Und zwar auch im Kontext damit, dass im kommenden Jahr ja viele Volumen, aber auch Premium-Hersteller neue Fahrzeuge in den Markt bringen, die also mit der Prämie also auch sehr gut zusammenpassen. Will sagen, wenn der Hersteller aus Wolfsburg eben sein Fahrzeug in der Preisklasse von 25.000 Euro bringt und wir haben 3.000 Euro Umweltprämie, die der Privatkunde zur Verfügung hat, entsteht daraus eine gute Kondition zum einen und da wird ja heftig drüber diskutiert. Das ist auch durchaus auch eine Hilfe für den Restwert, weil wir müssen ja an die Zweitvermarktung der Fahrzeuge denken. Rohlicht ist es immer auch Schatten. Wir fordern ja zum einen die Einbeziehung von jungen Gebrauchten in diese E-Auto-Förderung. Das würde ich als extrem wichtig erachten, auch für den Hochlauf der gesamten Transformation. Da gehört ja nicht nur das neue Fahrzeuggeschäft dazu, sondern auch das Gebrauchtfahrzeuggeschäft. Viele Händler, und das berichten sie uns immer wieder, haben großen Respekt vor der Vermarktung von E-Fahrzeugen. Und wir wünschen uns natürlich eine einfache Abwicklung. Und wir haben jetzt in Vorbereitung uns ja auch schon an die Ministerien gewendet, um auch diese Forderungen schon bei der Politik angebracht.
Kann man das ein bisschen konkretisieren? Es geht ja auch darum, du sagtest ja gerade, Thomas, es soll einfach sein und es sollen die Gebrauchtwagen einbezogen werden. Was heißt einfach für euch? Ja, ich erinnere an die Verschrottungsprämie 2009. Da wurde ja zum Beispiel entsprechend ein Einkommensnachweis verlangt, also von der Steuer. Gibt es da konkrete Vorschläge eurer Seite?
Man braucht sich ja nur mal die Förderungen mal anschauen, die bislang gelaufen sind. Und ich würde mal ausholen, einmal auf die Verschrottungsprämie ist vielleicht schon so ein Stück weit lange her. Ich würde die letzte Förderung nehmen, der Umweltprämie, die wir hatten, die ja dann in zweimal erhöht wurde, bis zum Schluss auf 9.000 Euro. Der Haken war bei dieser Umweltprämie der, dass die Prämie an die Zulassung des Fahrzeuges geknüpft war. Wir wissen alle, was das für Auswirkungen hatte und wie viele beim abrupten Auslaufen der Prämie eben leer ausgegangen sind. Das wäre die erste Forderung. Das war ähnlich der Modalitäten bei der Heizungsförderung, die wir haben, und auch bei der Wallbox-Förderung. Das wird das Thema eben beantragen, wenn das Vorhaben steht und eine Förderzusage bekommen und die Prämie dann ausgezahlt wird, wenn eben die Umsetzung erfolgt, sprich das Auto zugelassen wird beziehungsweise in den Markt gebracht wird. Aber eine Förderzusage muss vorher sein. Wir wünschen uns natürlich auch als Branche, dass wir wenig administrativen Aufwand zusätzlich haben. Und dass das eben über eine neutrale Stelle eben läuft. Da sind wir den Kunden natürlich gerne behilflich, aber das wäre dann wirklich aus meiner Sicht eine gute Bildungsmöglichkeit. Und wir haben gesehen, wie einfach das bei der Wallbox-Förderung war. Und viele unserer Kundinnen und Kunden sehen das ja auch bei dem Thema, was ich eben erwähnt habe.
Wirst du die Prämie auch rückwirkend sozusagen zum 01.01.26 jetzt also auch akzeptiert werden? Das heißt also, dass es dauert ja jetzt sicher noch eine Zeit. Das Ganze muss ja auch EU-rechtlich genehmigt werden. Dass man sagt, pass mal auf, wenn ihr schon eine Prämie macht, dann müsst ihr die aber auch ab 1. Januar zugestehen und eben nicht erst dann, wenn die Gremien alles verabschiedet haben, weil bis dahin wird ja sozusagen das Geschäft auch eine ziemliche Delle bekommen, weil es kauft ja aktuell kein Privatkunde mehr ein Steckerauto.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das haben wir ja auch seit Ankündigung im Koalitionsvertrag hat man ja versprochen, dass man sich um den Hochlauf der Elektromobilität kümmert, auch beim Privatkunden. So, man hat dann aber als erste Maßnahme ja die Dienstfahrzeuge gefördert durch Hochsetzung des Listenpreises und durch die Abschreibungsmöglichkeiten. Man hat jetzt mit der Ankündigung natürlich eine Kaufrückhaltung erzeugt. Und deshalb wünschen wir uns auch und fordern das auch, dass wir die Ausführungsbestimmungen zu der Prämie schnell bekannt werden, zum einen. Und dass wir möglicherweise hier ein Datum haben, wo das relevant wird. Und da kann der 1. Januar schon ein guter Termin sein.
Was? Wenn ich vielleicht einfach mal ergänzen darf, wir sind ja auch jetzt im Gespräch mit dem Umweltministerium, dass hier die Prämie ausgestalten wird. Und unsere Kritik an der bisherigen war, wie Herr Pekron auch sagt, dass mit dem Datum der Neuzulassung ein großes Misstrauen gegenüber dem Kunden eigentlich an den Tag gelegt wurde. Das hatten wir im Wirtschaftsministerium seinerzeit bei Herrn Habeck auch so kritisiert. Wir setzen darauf, dass man sich an den KfW-Fördermodellen orientiert. Das heißt, der Autokäufer, der Autokäuferin geht zur KfW. Das können Sie alles digital machen, gibt die Daten ein und bekommt die Prämienzusage, hat dann ein Zeitfenster. Bei der Wallbox war es ein Jahr, innerhalb dessen Sie diese Prämie verwenden können, kaufen das Auto und haben dann, wenn Sie den Nachweis bringen über den Fahrzeugkauf, Rechnung bzw. Neuzulassung, was auch immer dann das Kriterium ist, das Geld ausbezahlt. So, was wir vermeiden wollen, ist Bürokratie beim Autohaus. Ja, das Autohaus ist keine Förderbank. Und es muss für den Autohändler smart sein. Es muss ein schneller Durchleitungsweg sein. Wir als Verband sehen uns natürlich in der Verantwortung, die Autohäuser zu informieren, sobald wir Klarheit haben, wie dieser Durchführungsweg ist. Das machen wir gerne. Aber die finanzielle Abwicklung sollte idealerweise zwischen Förderbank und den Bürgern und Bürgerinnen ablaufen. Und dann ist das ein smarter Weg. Natürlich, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, jetzt ist eine Förderung angekündigt, also muss ich einen Stichtag haben. Und der sollte der 01.01.2026 sein. Egal, wann der den Förderantrag stellt, dass er sagt, ich habe das Auto bestellt. Und ich kriege aber die Förderung dann bei Auslieferung zu dem Zeitpunkt auch ausgezahlt.
Also das Autohaus sollte nichts damit zu tun haben. Das heißt, das Geld überweist der Staat, die KfW oder wer immer dann dem Kunden und der Kunde bezahlt normal das Auto zum normalen Preis.
So ist es, beziehungsweise er entscheidet ja selber, kaufe ich es, finanziere ich es, habe ich einen Leasingvertrag. Und der wird da schon klug beraten sein, das ist dann die Dienstleistung des Autohauses wiederum. Hier hast du einen Leasingvertrag angebot, wenn du die Prämie als Anfangszahlung oder Leasing-Sonderzahlung am Anfang hast, geht deine Leasingrate entsprechend nach unten. Und damit ist es, glaube ich, ein attraktives Paket, das die Autohäuser ihren Kunden anbieten können.
Ich ergänze, insofern betrachte ich die Prämie durchaus als positiv. Wir sehen ja in der Vergangenheit nach Umweltprämie Nummer 1, dass OEMs, dass Captives, dass aber auch Händler oftmals, um eine günstigere Leasingrate zu generieren, die Restwerte nach oben gesetzt haben. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Und da könnte uns die Prämie bei richtiger Anwendung durchaus helfen. Und ich führe ja sehr, sehr viele Gespräche mit Autohändlern aller Couleur, also auch der Durchschnittsautohändler. Und die sagen uns, dass sie mit der Umweltprämie Nummer 1 dort eben auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und dies für Fahrzeuge, wo man den Restwert in den vorgegebenen Grenzen weit unten angesiedelt hat, eben sich dann auch relativ gut am Markt haben vermarkten lassen. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Und der trifft natürlich, wenn wir die Prämienhöhe betrachten, mit 3.000 Euro bei einem Auto für 25.000 bis 30.000 Euro fällt da viel stärker ins Gewicht, als wenn wir jetzt über ein Auto für 120.000 Euro reden. Und deshalb glaube ich, dass diese Maßnahme durchaus positiv zu sehen ist.
Was versteht ihr unter Gebrauchtwagen?
Ja, wir haben künftig, wenn wir uns den Anteil an Elektromobilität in diesem Jahr angucken, ja, wenn wir zwischen 18% und 20% aller Fahrzeuge mit alternativen Antrieb auf die Straße bringen und uns im nächsten Jahr entsprechend unserer Prognose wieder 2,94 Millionen Autos nähern, dann bedeutet das ja im Gegenzug auch, dass diese Fahrzeuge irgendwann zur Weitervermarktung und Wiedervermarktung anstehen. Das erleben wir ja jetzt schon, dass die Fahrzeuge aus dem Boomjahr 23 jetzt wieder auf die Höfe zurückrollen. Und dann rede ich jetzt mal als Autohändler, der ich ja im ersten Leben auch bin. Ich versuche natürlich, diese Fahrzeuge zu vermarkten, ich selbst. Und ich versuche, das Geschäftsmodell meiner Gebrauchtfahrzeuge auch in der Transformation so zu gestalten, dass ich in der Lage bin, die alle zu vermarkten. Sowohl die mit herkömmlichem Antrieb als auch die mit alternativen Antrieb. Und die bisherige Praxis, dass viele dieser Fahrzeuge zurückgingen zum Hersteller oder zur Captive, die sind ja dann trotzdem im Markt und ich habe dann dieses Geschäftsmodell nicht mehr oder äußerst eingeschränkt. Und das entspricht nicht meiner künftigen Ausrichtung. Und ich glaube, das gibt Chancen. Wir werden zukünftig Fahrzeuge in Segmenten haben, die auch früher im Verbrennerbereich die Volumensegmente waren. Und ich sage einfach mal so, da fangen wir das Thema nochmal ganz neu an.
Also würdest du das Thema Gebrauchtwagen eher weitersehen? Also nicht zum Beispiel nur Jahreswagen oder eben, sagen wir mal, bis zu einer Zulassung von 14 Monaten. Du siehst da auch Leasingrückläufer und so, die damit einbezogen werden sollten.
Das sehe ich absolut. Wir sind ja schlauer als 2020, 2021, als das ganze Thema ja ins Volumen kam. Alles, was vorher war, war ja nun wirklich im geringen Bereich. Wir sehen, dass das Thema an Fahrt gewinnt und wir sehen, dass unsere Kundinnen und Kunden diese Fahrzeuge vorwiegend leasen. Warum machen die das? Sind vorsichtig. Sie sagen, da habe ich für mich das geringste Risiko des Wertverlustes. Ja, aber wir sehen trotzdem, und das macht mir so ein bisschen Hoffnung und macht mich verhalten optimistisch, dass Kunden so langsam Vertrauen in das Thema aufbauen. Das ist natürlich auch wieder bedingt durch die Erfahrungen und auch bedingt durch die neue Realität. Man sieht diese Autos mittlerweile im Straßenbild. Man sieht in der Umgebung die Ladeinfrastruktur wachsen. Da haben wir natürlich noch große, große Reserven. Und das thematisieren wir ja auch immer wieder. Aber trotzdem bleibt dem Kunden es nicht verborgen. Und was auch wichtig ist, und dafür sind wir ja in ZTK auch sehr, sehr stark unterwegs und unterwegs gewesen, das Thema Vertrauen schaffen in diese Mobilität. Wir kommen ja sicherlich noch zum Thema Kampagnen, aber Vertrauen schaffen in diese Mobilität durch ein großes Thema, ich nehme es mal ganz plakativ, brennen die Kisten ab. Punkt 1. Punkt 2, wie lange hält die Batterie? Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Oder noch ein anderes Beispiel. Elektroautos galten immer als viel teurer als der vergleichbare Benziner. Wir sehen bei einigen Herstellern, dass sich diese Preise zumindest annähern. Wir sehen aber auch schon bei Herstellern, dass der Verbrenner und das Elektrofahrzeug im gleichen Segment zum gleichen Einstiegspreis angeboten werden. Und gerade deshalb betrachte ich die Prämie auch als durchaus als Katalysator, dass wir da noch schneller nach vorn kommen. Und das haben wir auch berücksichtigt in der Prognose für 2026.
Darf ich gerade mal auf Ihre Frage einen Hinweis geben, wenn wir über die Gebrauchtwagenförderung sprechen? Unser ursprünglicher Wunsch, Generation Zukunft, war ja genau, hier eine hälftige Prämie für Gebrauchtwagen einzunehmen. Der Haken bei einer solchen Forderung ist, dass bereits geförderte Autos nicht nochmals gefördert werden dürfen. Das heißt, die gesamten Leasingrückläufer von 2023, die jetzt kommen, kann ich nicht nochmal fördern. Und da haben wir als Bypass, so nenne ich es mal, die Idee auf den Tisch gebracht, für einen Gebrauchtwagenkäufer ist es möglicherweise attraktiv, einen Ladegutschein zu haben, eine Ladekarte, 1.000 Euro Guthaben draufgebucht und eine gewisse Anzahl an Kilowattstunden, die er bei seinem lokalen Energieversorger nutzen kann. Insbesondere will ich damit ja auch eine Zielgruppe erreichen, die keine eigene Wallbox hat, die darauf angewiesen ist, öffentlich zu laden, dass hier schon mal, ich sag mal, ein Paket angeboten wird für ein Jahr kostenlos laden. Das ist der zweite Gedanke, der hier natürlich von unserer Seite noch auf dem Tisch liegt.
Mhm. Also man sieht, es ist schon ein komplexes Thema und wir sind alle gespannt, wie dann das Ganze jetzt ausschaut, dass möglichst einfach und schnell über die Bühne geht. Aber in Summe kann man sagen, ist es auf alle Fälle positiv und es wird auch den Markt positiv beeinflussen.
Wir haben ja nicht aus der hohlen Hand heraus eine Förderung gefordert. Wir haben uns sehr genau die Ausreichung der Förderung von 2016 bis 2023 angeguckt. Da gibt es ein umfassendes Gutachten. Und ja, es ist so, dass ich natürlich Käufergruppen habe, die über dem Durchschnitt liegen. Es sind eben nicht die kleineren bis mittleren Einkommen, sondern die mittleren bis gehobenen Einkommen. Das ist der Neuwagenkäufer. Aber für den ist eine Prämie insofern entscheidend, weil er sagt, ich muss mich umgewöhnen, ich muss mit dem Laden hantieren, ich muss vielleicht in eine Wallbox noch investieren, ich muss öffentlich laden, ich muss meine Urlaubsplanung ausrichten und so weiter und so fort. Schnellladen ist auch nicht unbedingt billiger als tanken. In diesem Kontext sind wir überzeugt, dass die Förderprämie einen wichtigen Impuls gibt. Und nachweislich ist es so, nach dem Förderaus sind die privaten Zulassungen um 40% eingebrochen. Und die Jahre zuvor hatte ich Wachstumsraten 30%. Das heißt, ich habe ein Gap, 40% minus, eigentlich hätte ich 30 gebraucht, das sind 70%. Und heute bin ich 2025 nach unserer Prognose Ende des Jahres leicht unterhalb dessen, was ich 2023 hatte. Wir haben also zwei verlorene Jahre in der Elektromobilität, während die Hersteller, die Autohändler, das Kfz-Gewerbe die Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben massiv ausgebildet, Kfz-Mechatroniker. Die Hersteller haben die Modellpalette erweitert, wie Herr Peckrun eben auch schon sagte. Es gibt bezahlbare Modelle, aber es fehlt der wichtige Impuls. Und da muss der Verbraucher, die Verbraucherin überzeugt werden. Und ich glaube, das ist nachweislich ein positiver Effekt. Und jetzt kann man immer sagen, Subventionen sind doof. Aber wir alle an der Tankstelle zahlen CO2-Preis. Das sind 9 Milliarden Euro jedes Jahr. Und wenn jetzt davon eine bescheidene Milliarde, Entschuldigung, wenn ich das so despektierlich sage, aber eine Milliarde zurückkommt an die Konsumenten. Ja, drei auf drei Jahre. Wir müssen erst mal den Zeitraum sehen. Aber eine kommt pro Jahr gut zurück. Mehr verbauen wir wahrscheinlich auch nicht von der Förderhistorie. Dann habe ich doch einen wichtigen Impuls für den Hochlauf der Elektromobilität geleistet. Und den brauchen wir wirklich, weil es kommt am Ende des Tages allen zugute, weil wir als einen positiven Nebeneffekt haben, selbst die, die nicht auf Neuwagen gehen. Und das ist jetzt die soziale Komponente hierbei, dass ich den CO2-Preis, der brutal nach oben gehen kann ab 2028, dass ich den abmildere. Und damit habe ich auch für den, der noch einen Verbrenner fährt oder wie gesagt kein neues Auto sich leistet, dass der natürlich zu einem moderateren Preis Sprit tanken kann, weil der darauf liegende CO2-Preis eben nach unten abgedämpft wird.
Gibt es da schon Überlegungen, ob es da eine UPE-Grenze gibt, also dass eben die Fahrzeuge nur so und so viel kosten dürfen?
Ja, der Kanzler Merz hat das sehr clever eingefädelt. Der spricht in seinem Koalitionsagreement nur von M1. Das sind alle Fahrzeuge mit bis zu 8 Sitzplätzen. Vorher im Entwurf stand ein Fahrzeug mit einem Nettolistenpreis von 45.000 Euro. Ich glaube, mit beiden Varianten kann man gut leben. Positiv ist, dass die Hardworking Middle Class erreicht wird mit einem Haushaltseinkommen von 80.000. Dass, wenn es Kinder gibt, bis zu zwei Kinder dann noch dazugerechnet werden können oder vier, wenn man das so sieht. Ich habe also schon eine Mittelschicht, die ich erreichen kann. Und jetzt erwarte ich einfach mal, dass aus der normalen Palette der Kunde auch frei wählen können dürfen muss, was er nimmt, ob er einen Kleinwagen, Mittelklassewagen, Familienauto ersetzt. Also diese Freiheit halte ich für wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, naja, für uns ist dieses Programm, Förderprogramm, besser als die ursprünglichen Ideen der SPD und der Umweltverbände, die für Social Leasing geworben haben. Und da wären die bürokratischen Hürden massiv gewesen. Es wären Einkommensgrenzen definiert worden und natürlich auch bei den Fahrzeugpreisen harte Deckel eingefügt worden, wo ich sage, das hätte nur bedingt Wachstumseffekte generiert.
Nun spricht man ja auch von einem gewissen Local Content, was die Fahrzeuge beinhalten müssen. Das schafft ja nur mal quasi eine Komplexität.
Ja, ich glaube, für die europäischen Hersteller ist das eher entspannt. Ja, es ist wahrscheinlich, so meine Mutmaßung, ein harter Weg, um Importeure gerade aus China, aus dem asiatischen Bereich fernzuhalten. Das deckt sich ein bisschen mit den Fördermodellen, die man in Frankreich und in Italien hat. Also das ist natürlich, wie soll ich sagen, wenn man europäische generierte Steuergelder oder CO2-Preiseinnahmen, die hier bezahlt werden, nimmt zu einer Umverteilung, dann kann man natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern akzeptieren, okay, es sind auch nur die hier einen gewissen Local Content haben gefördert. Schließt aber chinesische Hersteller nicht aus, spätestens wenn es hier Batteriefabriken oder andere Wertschöpfungsstufen gibt, wären die ja wieder dabei. Also ich sehe es nicht als diskriminierend, sondern eher als ein Fairplay-Ansatz zu sagen, hier wird gefördert, was auch hier größtenteils hergestellt wird.
Ja, kann man durchaus nachvollziehen. Es ist halt wieder eine Komplexität, die da mit reinkommt. Und die Fahrzeuge haben ja alle Batterien, die nicht aus Europa kommen. Also insofern ist der größte Teil ja eh schon fremdproduziert.
Ja, Wertschöpfung und Kostenkomponenten sind vielleicht zwei Dinge. Solange die Fahrzeuge hier hergestellt werden, ich auch die Zuliefererindustrie, die Autoindustrie und natürlich auch die nachgelagerten Aftermarket-Werkstätten und Autohändler im Spiel habe, gibt es aus meiner Sicht immer einen gewissen Local Content. Aber Sie haben recht, mit der Batterieproduktion sind wir fällt uns das auf die Füße, was wir die letzten Jahre wirklich versäumt haben, hier groß aufzubauen. Das ist richtig.
Was die OEMs versäumt haben, das muss man ja ganz klar sagen. Und wenn man sich die Wertschöpfung anguckt, die wir im Verbrennerbereich haben und die wir beim Elektro haben, Herr Hassler hat es ja jetzt ausführlich auch dargestellt, aber das ist ja nicht die Baustelle des Kraftfahrzeuggewerbes. Ja, das Kraftfahrzeuggewerbe hat in hohem Maße in die Elektromobilität investiert, schon zu Zeiten, wo es noch gar keine Fahrzeuge gab, die zu verkaufen waren. Insofern begrüßen wir alle Impulse, die es gibt, um diese Mobilität hochzufahren.
Gibt einen anderen Impuls noch von der Sitzung, wo auch die Prämie verkündet worden ist. Das Verbot des Verbrenners wird aufgeweicht, ja. Geht es in die Richtung, was der ZDK gefordert hat?
Also ich glaube, dass wir schon in diese Richtung argumentiert haben, als wir von allen anderen noch belächelt wurden. Wir haben uns eingesetzt, den Bestand CO2-neutraler zu stellen mit CO2-neutraleren Kraftstoffen. Wir haben uns dafür eingesetzt, die Zukunft technologieoffener zu gestalten. Und das sind alles Themen, die heute konkret besprochen werden, die wir auch ausgiebig begrüßen, nämlich die Anrechnung von all diesen Dingen auch in die CO2-Emissionen, in die Flottenemissionen. Und ich glaube, auch das wird Vorteile bringen, dass man von dieser starren Haltung abgegangen ist oder abgeht. Was wir bisher hatten, war ja nur ein Verschieben.
Was erwartet ihr konkret jetzt, was da am Ende dann rauskommt bei dieser Verschiebung des Verbrennerverbots?
Es sind zwei Dinge, die ganz elementar sind. Wenn ich CO2-neutrale Kraftstoffe beimische, egal ob es HVO, Biokraftstoffe oder sogenannte E-Fuels sind, muss ich das natürlich anrechnen können. Anrechenbarkeit heißt, ich messe nicht am Auspuff, sondern ich gucke mir dieses Gesamtökosystem Automobil an. Wird ein bisschen haarig, wenn ich natürlich auch die Batterieproduktion betrachte. Es wird haarig, wenn ich die CO2-Emission bei der Autoherstellung betrachte. Da ist das Stichwort grüner Stahl relevant. Es wird also komplex. Aber um es mal wieder für unsere Zuhörer zu vereinfachen, wenn ich 20% Beimischung mit biogenen Kraftstoffen habe, dann sage ich, es sind nur noch 80% fossiler Brennstoff und kann eigentlich nur noch diese 80% beispielsweise rechnen. Wenn ich ein Plug-in-Hybrid beispielsweise fahre oder Range-Extender nutze, dann geht natürlich der Verbrauch auf, jetzt im Idealfall mal gesprochen, auf durchschnittlich vielleicht 2 bis 3 Liter Kraftstoff runter. Davon ziehe ich schon mal 20% wieder ab. Also ich bin bei den CO2-Emissionen des Fahrzeuges relativ gering. Und wenn ich auch die Emission bei der Batterieherstellung reinrechne und die auch über den Laufzeit des Fahrzeuges bilanziere, tue ich mich schwer, dann Null-Emissionsfahrzeuge zu definieren, sondern ich werde auch beim Elektrofahrzeug einen gewissen Emissionsanteil haben. Und in diesem Mix, in dieser Logik, gibt es sicherlich eine Chance, Plug-in-Hybride und Range-Extender-Fahrzeuge auch über 2035 als Neufahrzeuge zuzulassen. Entscheidend ist bei alledem, und das dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen, das ist eine industriepolitische Maßnahme, um natürlich die europäische Industrie auch international wettbewerbsfähig zu machen. Wir sind hier nicht auf einer einsamen Insel, wo wir sagen, all electric works. Das kann ich in Norwegen machen, das kann ich in den Niederlanden machen. Aber wenn ich für global agierende Hersteller sprechen müsste, das ist nicht meine Rolle, aber wenn ich das einbeziehen würde, ist das natürlich industriepolitisch für den Standort Europa mit der Wertschöpfung hier ein wichtiges Signal. Und mit dem Augenzwinkern, lieber Herr Meunzel, muss man natürlich an unsere Werkstätten denken, die natürlich auch hier eine große Wertschöpfung generieren, indem sie auch Verbrennertechnologien reparieren können und das auch weiterhin machen. Die, auch das muss man erwähnen, mit Euro 7 Standards sind wir top of the art. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Technologie auch in anderen Teilen der Welt Anwendung findet. In China tut es das zum Beispiel, wo man eben sehr hochkarätige Verbrennermotoren nutzt in Kombination mit Plug-in-Hybriden und Range-Extendern. Also es ist nichts Exotisches, was wir fordern. Und so gesehen sind wir auch hier mit dem Vorschlag der Bundesregierung, namentlich auch von Friedrich Merz, sehr einverstanden.
Also wir warten ab, was da am Ende rauskommt. Wir wissen natürlich auch, dass Friedrich Merz schon im Vorfeld seiner Kanzlerschaft das Thema aufgenommen hat und jetzt setzt er eben um, was er sozusagen sich vorgenommen hat. Und wir werden sehen, wie weit er dann bei Frau von der Leyen kommt damit und wie die anderen eben auch reagieren. Die müssen ja dann mitziehen. Aber ich glaube schon, dass es gute Ansätze sind.
Ja, vor allem, wenn wir dann das europäische Konzert sehen. Wir haben die Nordics, die sehr auf Elektro-Only-Strategie setzen. Wir haben viele osteuropäische Staaten, die sich sehr schwer damit tun. Und
die gar keinen Bock drauf haben.
Ja, so platt würde ich es nicht sagen, aber wo es schwierig ist, sehen wir mal ein bisschen freundlicher. Und wir haben natürlich die Südländer und Frankreich und da wird sich's entscheiden. Also ich weiß natürlich, dass Frankreich auch sich sehr stark für diese Elektromobilität einsetzt. Aber auch nur deshalb, weil der Atomstrom natürlich als grüner Strom deklariert ist, als CO2-neutral. Und da sind, glaube ich, noch schwierige Verhandlungen zu führen, vor allem zwischen Macron und Friedrich Merz. Aber ich bin zuversichtlich, dass es hier zumindest so auch unser Ansinnen, wir sind natürlich mit den Franzosen im engen Austausch, da herrscht Einigkeit zu unserer Position. Wir sind deckungsgleich, was die Lobbyarbeit betrifft. Losgelöst von ACEA, sondern wirklich der Aftermarket ist hier geschlossen. Und ich hoffe, dass das durchschlägt, auch auf die Position der französischen Regierung am Ende des Tages.
Dann können wir ja mit diesen beiden Botschaften einerseits, dass es hier eine Förderung der E-Autos gibt, und zwar eben nicht nur der BEV, sondern auch der Plug-in-Hybrids und gleichzeitig eben, dass der Verbrenner doch noch weitergefahren wird, natürlich unter anderen Vorzeichen, aber dass es nicht so abrupt abgebrochen sein wird, wie es eigentlich mal angekündigt war. Es sind sicher zwei Botschaften, die das nächstes Jahr dem Markt auch helfen werden. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich gerne mit euch diskutieren möchte. Wir haben ja jetzt am 27. Januar den Neujahrsempfang gemeinsam mit ZTK und ZVK. Und es sind ja doch dunkle Wolken aufgetreten in dieser Verbandslandschaft. Wie ist denn da eure Perspektive? Wie ist der aktuelle Stand? Wo geht die Reise hin?
Erstmal würde ich sehr, sehr positiv erwähnen, dass nach all den Geschehnissen wir es gemeinsam im Schulterschluss geschafft haben, natürlich mit großer Unterstützung der DAT, diesen Neujahrsgipfel wieder auf die Beine zu stellen. Und wir sehen, und das ist eigentlich für mich die beste Botschaft, dass unsere Mitglieder das auch annehmen. Wir haben Anmeldezahlen, die uns sehr, sehr positiv stimmen. Die werden also möglicherweise in der Beteiligung noch über dieses Jahr hinweggehen. Und ich denke, das ist auch eine Ausrichtung, die wir in der Neuordnung unserer Branchenorganisation auch nie aus den Augen verlieren dürfen. Das sind nämlich die Mitglieder. Und ich denke, die Neuausrichtung soll ja auch weiterhin alle mitnehmen. Den ZVK mit einer eigenen Geschäftsstelle, uns als eigene Geschäftsstelle. Aber letztendlich dient das ja in allererster Linie dafür, nicht persönliche Affinitäten auszutragen, sondern um unseren Mitgliedsbetrieben auch weiterhin guter Dienstleister zu sein. Und ich kann hier ja nur für den ZDK sprechen und glaube schon oder bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Neuausrichtung da auch einen großen Schritt nach vorn machen werden. Und dafür, dass es eben bei den Mitgliedern auch Anerkennung findet, sehen wir in den Anmeldequoten für diesen Empfang. Und das stimmt mich schon doch ziemlich optimistisch.
Fakt ist aber auch, dass gerade in diesem Jahr der ZVK dem ZDK doch ziemlich in die Suppe gespuckt hat. Wenn man mal sieht, was da alles passiert ist. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass 1978 ein Zentralverband gegründet worden ist, um eben dem Kfz-Gewerbe entsprechende Schlagkraft zu verleihen. Und das ist jetzt quasi zumindest geschwächt worden, ja. Also das, glaube ich, sollte man auch ansprechen. Also ich werde es jedenfalls ansprechen. Die andere Seite ist natürlich jetzt, wie geht's weiter? Beschreibt mal, wie hat man das vorzustellen? Der ZVK hat eine eigene Geschäftsstelle. Der ZTK ist hier in Berlin. Ihr versucht natürlich, die Fahne hochzuhalten, was ja auch der Auftrag durch die Mitglieder ist. Aber wie ist jetzt, wie sieht die praktische Trennung im Tagesgeschäft aus?
Wir haben die praktische Trennung ab 1. Januar kommenden Jahres. Und wir können natürlich ja nicht für den ZVK sprechen, weil wir müssen für den ZTK sprechen. Und wir, und ich glaube, da das ist für den Podcast auch wichtig, wir sollten uns nicht Mutmaßungen und Ankündigungen hier kommentieren und werten. Wir sollten gucken, wie wir ins Handeln kommen und was wir daraus machen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir sehen durchaus viele, viele Signale, dass es gelingen wird, den Schulterschluss unter neuen Voraussetzungen herzustellen, weil ich halte den auch für sehr, sehr notwendig. Und ich muss das ja ganz klar sagen, der ZTK hat ja die Trennung nicht verursacht. Der ZTK hat seinerseits dafür getan, dass man den Auslöser, den Anlass für diese ganze Entwicklung eben heilt. Dass man eben sagt, wir müssen uns hier besser aufstellen. Wir haben übrigens mit Unterschrift des Bundesinnungsmeisters und ZTK-Vizepräsidenten Detlef Peter Grün einen Experten verpflichtet mit dem Professor Blöß, der eben die Akkreditierung kurzfristig und auch langfristig auf sichere Füße stellt. Dass der ZVK trotzdem einen anderen Weg gegangen ist, darüber ist bereits im letzten Jahr viel diskutiert worden. Aber wir müssen uns diesen Realitäten stellen, weil das eben ein Votum ergeben hat. Andererseits, und auch das sehe ich jetzt nach ein paar Monaten ZTK-Präsidentschaft, dass wir in Geschwindigkeit und in Dynamik ganz neue Wege einer Zusammenarbeit gefunden haben, sowohl mit den Landesverbänden, die pro ZTK sind, und wir wissen ja heute, dass das die übergroße Mehrzahl ist, und auch mit den Fabrikatsverbänden. Und das habe ich so in meiner durchaus langjährigen Tätigkeit, ehrenamtlichen Tätigkeit, noch nicht erlebt. Und das wird, da bin ich fest überzeugt, so weitergehen. Wir werden in der nächsten Woche weitere Weichen stellen und werden unseren Ankündigungen auch Taten folgen lassen, die unsere Mitgliedsbetriebe auch wahrnehmen werden.
Also da sind wir uns völlig einig. Für einen unwissenden Außenstehenden wie mich sieht das Ganze natürlich auch noch nach einer Inszenierung aus. Man hat meiner Meinung nach hier einen Grund gesucht, um sich nach diesen langen, erfolgreichen Jahren vom ZTK zu trennen. Warum auch immer, die Beweggründe lassen wir jetzt mal außen vor. Und jetzt eben haben wir sozusagen ja zwei Verbände und gleichzeitig treten ja teilweise Landesverbände beim ZVK aus, während Landesverbände vom ZTK ausgetreten sind. Ich will jetzt auch gar keine Meinung dazu, oder dass man hier jetzt nochmal hergeht und die einzelnen Handelnden jetzt kritisiert, sondern es geht mir eigentlich vielmehr darum zu sagen, ja, quo vadis ZTK, also sprich, was macht ihr beide jetzt, damit eben der Laden weiterläuft?
Sie haben es gerade, glaube ich, sehr treffend zusammengefasst, was das Dilemma ist. Es ist aus meiner Sicht keine Krise des ZTK, es ist auch keine Krise des ZVK, sondern wir erleben gerade eine Trennungslinie, die quer durch alle Landesverbände geht. Das ist eigentlich das, was uns aufmerksam werden lassen sollte. Ich habe hier Nordrhein-Westfalen, ich habe Bayern, ich habe aber auch eine Achse Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, die alle ZTK-minded sind. Und dennoch haben alle Landesverbände eine vergleichbare Struktur. Sie haben Werkstätten, freie Werkstätten, sie haben Innungen, sie haben Autohändler, sie haben große Gruppen. Und dennoch gehen in der Wahrnehmung beide sehr unterschiedliche Wege. Und eine der zentralen Hintergründe und Ursachen dafür ist aus meiner Sicht, weil ich mich natürlich auch mit dieser Frage tagtäglich auseinandersetzen muss, wir erleben in der Automobilwirtschaft und nicht nur in der Industrie eine massive Transformation. Wenn wir die letzten Jahre zurückschauen, ich habe Konzentrationsprozesse im Autohandel, ich habe größere Gruppen, ich habe eine Dominanz der OEMs und ich habe sehr viele Unternehmen zahlenmäßig, die kleine Betriebe sind. Ich habe ein Drittel sind die großen, zwei Drittel sind die kleineren, freien Werkstätten. Ich habe auch umgekehrt 76% der Beschäftigten in diesem Drittel der großen Unternehmen. Und genauso ist es bei den Auszubildenden. 85% sind dort angestellt. Und viele Landesverbände organisieren sich an dieser Stelle sehr unterschiedlich. In einigen Landesverbänden, die aus dem ZTK austreten, die auch sagen, das ist nicht mehr Handwerk, sind selber von ihrer Führungsspitze sehr handwerklich geprägt, beziehungsweise von Präsidenten und Führungspersonal geprägt, die mal Autohändler waren und jetzt froh sind, dass sie frei sind, damit nichts mehr zu tun haben und alles, was diese Veränderung mit sich bringt, sehr negativ in Erinnerung haben. Und das spiegelt sich in unseren Verbandsdiskussionen wieder. Und ich glaube, uns ist es nicht gelungen und genauso wenig ist es den Landesverbänden gelungen, diese Kluft zu lösen. Und aus meiner Sicht sind die Landesverbände, die das für sich gelöst haben, da kann ich namentlich Baden-Württemberg nennen oder auch Hessen und auch Niedersachsen, die haben diese Konflikte nicht. Die haben diese Diskussion, aber nicht zu einem Konflikt, der zu einem Bruch führt. Und für uns ist es jetzt die Herausforderung, wie stelle ich mich auf? Ich sage ganz klar, ZTK, wir sind das gesamte Kfz-Gewerbe, wir bleiben das. Und es ist eher der ZVK, der sich reduziert, der sich verkleinert, der zwar die größeren Finanzressourcen hat, aber vom Kernangebot nur die freien Werkstätten und eigentlich nur das Handwerk vertritt. Während wir nach wie vor sagen, ja, wir sind Vollsortimenter, wir sind die Dachmarke. Und der ZVK ist auch weiterhin bei uns eingeladen, Mitglied zu sein. Ein starkes, wichtiges Mitglied mit den Handwerksinteressen, aber wir sind der Dachverband. Und so stellen wir uns auf für das Jahr 2026, dass wir stärker wieder hier uns positionieren. Und wir müssen vielleicht auch ein bisschen nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch unsere Themenschwerpunkte so ändern, dass sich große Händlergruppen stärker angesprochen fühlen, dass die nicht immer diesen Umweg nehmen müssen über Innungsmitarbeit und Engagement dort, dass sie sich mal dann in den Hierarchien der Landesverbände wiederfinden. Für unseren Präsidenten Peckhohn ist das selbstverständlich. Er ist Landesinnungsmeister, er ist Kfz-Meister und erfolgreicher Autohändler einer großen Gruppe. Und er kann dieses Portfolio abdecken, wie viele andere auch. Aber es gibt Organisationsstrukturen, in denen diese Talente, diese wichtigen Unternehmer, diese tollen Persönlichkeiten irgendwo in einer Lehmschicht stecken bleiben, nicht weiterkommen oder nicht wahrgenommen werden. Und deshalb führt das auch auf der Seite zu einer großen Frustration. Also wir sind als ZTK ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite drängt der VRD, den wir jetzt auch noch nicht genannt haben. Auf der anderen Seite läuft uns der ZVK etwas davon, weil er sagt, es sei zu wenig Handwerk. So. Und ich glaube, die Stärke unseres Gewerbes, und nur so haben wir erfolgreich in der Politik, ist, wenn wir ein starker Verband sind, eine Einigung sind. Und deshalb ist aus meiner Sicht der ZTK der Dachverband und wir stellen uns dafür jetzt neu und modern auf.
Also ich glaube nicht, dass der VRD sich dagegen wehren wird, wenn er da sozusagen eingebunden wird beim ZTK. Das Thema sollte man aber dann mit den Verantwortlichen diskutieren. Ja. Mir geht es vielmehr darum, wenn jetzt so ein Verband wie Bayern ausgetreten ist aus dem ZTK, dann könnt ihr ja gar nicht mehr diese Händler und diese Mitglieder vertreten.
Doch.
Warum?
Also ich hab doch über die Fabrikatsverbände, ich habe 34 Fabrikatsverbände organisiert. Also natürlich bin ich über die in Bayern präsent, Punkt 1. Punkt 2, jedes Innungsmitglied, jeder Einzelunternehmer kann bei uns direkt Mitglied werden. Das sieht unsere Satzung heute bereits vor. Das ist möglich. Das werden wir auch offensiv anbieten. Und last but not least, es gibt immer noch die Möglichkeit, über den ZVK bei uns mitzuwirken. Das ist natürlich nicht der für uns bevorzugte Weg. Ich rede lieber direkt mit den Leuten als über einen Verbandsfunktionär, der sich dazwischen schaltet. Sag ich, der ich selber Verbandsfunktionär bin. Aber es ist authentischer, hätten wir den direkten Kontakt. Trotzdem glaube ich, haben wir einen Organisationsgrad, bin ich überzeugt von, über die Fabrikatsgruppen von über 75% der Beschäftigten plus die der anderen Bundesländer. Also ich bin irgendwo bei 85% derer, die ich mittelbar über unsere Mitgliedsverbände abdecke. Und wenn ich den ZVK als starkes Mitglied sehe über die Innung, bin ich eigentlich überall präsent. Allerdings der Kommunikationsweg ist über den ZVK ein etwas komplizierterer. Das gebe ich natürlich zu.
Ist der ZVK überhaupt bereit, dem ZTK diese zentrale Stimme weiterhin zu genehmigen? Oder hat man nicht Eigeninteressen? Denn ich meine, das Ganze sind ja auch ein bisschen Machtspielchen, die da im Hintergrund ablaufen. Ja. Und gleichzeitig stellt sich dann schon die Frage für einen unwissenden Außenstehenden, ob das überhaupt gewünscht wird, ja, dass künftig der ZTK eben noch dieser Zentralverband ist, der eben dann eben auch mit einer Stimme fürs Gewerbe spricht.
Also diese Frage ist unbestritten beantwortet worden. Einerseits dadurch, dass wir 11 der Landesverbände noch zu unseren Mitgliedern zählen, 34 Fabrikatsverbände. Ich glaube, dass ich das Vertrauen habe. Ich habe, was mich immer ein bisschen nachdenklich stimmt, 100% der Stimmen bekommen. Meine Nachdenklichkeit bei so einem tollen Wahlergebnis hat sich natürlich wenige Wochen auch ins Negative gekehrt, nachdem ich da nur noch 60% des Budgets habe und im Grunde genommen noch etwas weniger, wenn wir diesen gegenwärtigen Streit um die Beiträge mit dem ZVK negativ ausgehen sollte. Aber vom Grundsatz her haben wir eine breite Vertrauensbasis, ein breites Zutrauen und auch eine Unterstützung dafür, dass wir als ZDK den richtigen Weg beschreiten. Wir werden jetzt einen Roskur durchlaufen. Ja, ich stelle viele unserer Ausgaben auf den Prüfstand. Wir werden auch in Bonn mit 2 Standorten sicherlich nicht alle Ewigkeiten operieren können. Aber für den Moment ist das ein Weg der Arbeitsweise, die ich sehe. Deswegen Ihre eingängliche Bemerkung, wir in Berlin, die in Bonn, stimmt nicht ganz. Also mehr als 2/3 meiner Leute sitzen in Bonn.
Noch?
Na, auf jeden Fall auch engagierte und sehr, sehr wichtige Funktionen, die dort sind. Das Fabrikatsgeschäft haben wir beispielsweise dort. Wir haben die Rechtsabteilung dort. Also das sind wichtige Assets. Aber ich werde die Lücke, die sich natürlich aufreißt, dadurch schließen, dass ich eine moderne, agile Organisation aufbaue. Also ein Autohaus hat doch auch mehrere Standorte. Halten die alles an jedem Standort vor? Ich glaube nicht. Ab einer großen Gruppe haben sie entweder eine Zentralisierung oder sie haben Kompetenzcluster. Und bei uns werden es Kompetenzcluster sein, wo ich sehr stark die Landesverbände einbinde. Hessen hat enorme Expertise über technische Werkstatt- und Umweltthemen. Wir haben im Saarland Expertise im Bereich der Berufsbildung. Ich habe bei Digitalisierung große Expertise in Schleswig-Holstein. Und so setzt sich das über viele Bereiche fort. Beispielsweise auch im Mitteldeutschland, der Landesverband Thüringen, eine Expertise in den juristischen Fragestellungen. Und daraus bilden wir Kompetenzcluster, die wir in unserer Ausschuss- und Mitarbeit für die Betriebe sicherstellen. Der einzige Nachteil ist, statt nach Berlin müssen Sie vielleicht mal nach Wiesbaden fahren oder vielleicht mal in schönes Saarland oder auch mal nach Erfurt. Das ist aber vielleicht gerade für unsere regionale Aufstellung interessant und bindet die aktiven Mitglieder ein. Ich glaube, unser Problem war, dass viele Jahre die Mitglieder am Spielfeldrand standen und kritisiert haben und geschaut haben, was macht denn der ZDK mit seinen 80 Mitarbeitern? Und jetzt drehen wir das um und sagen, wir sind vielleicht nur noch 30 im ZDK, aber wir sind stärker vernetzt. Und das ist modernes Arbeiten und ich denke auch für uns eine Zukunftsvision, dadurch auch näher an unseren Mitgliedern zu sein und die stärker einzubinden. Dass es nicht mehr heißt, die in Bonn oder die in Berlin, sondern dass es am Ende heißt, ja, wir, das Kfz-Gewerbe in ganz Deutschland, in allen Regionen. Das ist eigentlich die Vision, die ich für 2026 habe.
Das hört sich nach einem Plan
an. Und das ist auch eine sehr gute, sehr gute, ich möchte da gerne ergänzen.
Gerne.
Genauso wie das Herr Hasler eben schilderte, ist das gewesen. Die da am Spielfeldrand standen, insbesondere von den beiden genannten Verbänden. Ich kann mich an eine Geschäftsführertagung 2017 erinnern, bin ich gerade zum Vizepräsidenten und Sprecher der Fabrikate gewählt worden. Da habe ich genau diese Themen vorgeschlagen, als man den ZDK dafür kritisiert hat, dass er ständig sich aufbläht, dass er ständig mehr Kosten produziert, dass er seine Kosten möglicherweise nicht mehr deckt, dass er einen negativen Haushalt hat. Da haben wir genau diese Themen schon besprochen. Und bezeichnenderweise haben die beiden mich dafür belächelt. Ich bin dann auf die Unternehmensschiene ausgewichen. Ich habe gesagt, so macht es doch jeder erfolgreiche Unternehmer. Und zwar sind wir im Verband, aber wir müssen uns doch an der Branche orientieren, wie die sich entwickelt. Denn wir sind ein Spiegelbild der Branche als Verband.
Inwieweit lässt euch der ZVK das durchführen, was ihr jetzt gerade skizziert habt?
Ich bin unabhängig von ZVK. Ich bin wirklich unabhängig. Und diese Freiheit habe ich mir dadurch erschließen können, dass wir einfach irgendwann mal gesagt haben, am 31. Oktober, es ist jetzt passiert, die sind ausgetreten. Wir haben am 14. Oktober auf der Mitgliederversammlung des ZVK erleben müssen, wie die Transparenz im ZVK eine andere ist, als sie bei uns ist. Wir sind modern aufgestellt, wir sind agil, wir sind durchlässig. Beim ZVK ist es eher eine weniger durch Transparenz geprägte Führungskultur oder Verbandskultur. Und wir machen jetzt unseren Weg. Wir suchen uns neue Partner, wir werden uns neu aufstellen. Die Türen sind offen und dennoch wende ich mich neuen Geschäftsmodellen zu. Ich will sehr viel stärker mit digitalen Unternehmen, Sponsoren, Fördermitgliedern zusammenarbeiten. Ich will mich neuen Bereichen öffnen. Und für mich ist das eher ein Befreiungsschlag, dass ich nicht immer auf jeden kleinen Krauter jetzt achten muss, sondern sagen muss, wir haben eine große Vision. Und dafür haben wir den Rückhalt, der aus meiner Sicht auch sehr modernen Landesverbände, die sich aufgestellt haben. Also das, was ich eingangs beschrieben habe hier, die Spaltung geht quer durch die Landesverbände durch, das ist wirklich Realität. Ich will nicht hier belehrend sein oder Besserwisser sein, aber ich glaube, wir müssen uns genauso modern aufstellen, wie sich unsere Branche tut. Also es kann nicht sein, dass der Verband noch so funktioniert wie vor 20 Jahren, während ich gleichzeitig in den Unternehmen Veränderungen habe, die so aussehen, dass sie sagen, wir machen was ganz anderes heute als vor 5 Jahren. Also ich muss mich dieser Dynamik anpassen und deswegen schaue ich gerne in den Rückspiegel, wenn ich auf den ZVK blicke. Aber für mich heißt es nach vorne bauen, nach vorne schauen und Straßen bauen und vor allem auch Brücken bauen in ganz neue Dimensionen.
Gut, dann skizziert doch mal jetzt die neue Struktur vom ZTK. 9 Landesverbände, Fabrikatsvereinigungen und der Zentralverband selbst. Wie ist künftig fertig, so eine Struktur vorzustellen?
Ja, es ist das, was ich eingangs sagte. Es ist wie ein neuronales Netz mit Interaktion. Wir sind agiler für Positionierung. Wir sind die politische, kommunikative Stabstelle hier in Berlin und auch in Brüssel, das dürfen wir nicht vergessen. Und gleichzeitig die Sacharbeit, die zu leisten ist, mache ich natürlich über die bestehenden 11 Landesverbände. 9 sind da besonders agil
und engagiert. Aber wie wird es organisiert? Ja, Landesverbände bleiben Landesverbände. Gibt es dann ein neues Gremium? Das meine ich.
Nee, vielen Dank. Also es gibt tatsächlich ein neues Gremium nach der neuen Satzung und unabhängig davon, ob die jetzt entschieden wurde oder nicht, die dabei sind, haben dafür gestimmt. Deswegen habe ich zum Beispiel heute Morgen gleich die erste Geschäftsführerkonferenz einberufen, die ist virtuell, ist für 1,5 Stunden angesetzt. Einmal im Monat setzen wir zusammen, haben eine klare Agenda, wo wir sagen, das passiert bei uns, das ist unsere Umstrukturierung, das sind die kommunikativen Ziele und Pläne, das sind die politischen Themen, hier positionieren wir uns wie folgt. Und im Feintuning gibt es dann nochmal in diesen jeweiligen Arbeitsgruppierungen, die sich da gerade am Bilden sind, Abstimmungsprozesse zu konkreten Gesetzesvorhaben, zu Stellungnahmen. Das ist eigentlich meine Art des Arbeitens, wie ich es schon seitdem ich hier bin, seit 2 Jahren praktiziere. Wir arbeiten da mit Teams, wir arbeiten gemeinsam an Stellungnahmen und haben ein ganz klar festgelegtes Projekt und Programmplan, wie wir die Kommunikation dazu fahren. Was stärker wird, was neu sein wird, ist das Konzept Neujahrsgipfel, werden wir ausrollen. Wir werden zusehen, dass wir im Sommer nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht, weil wir noch die Automechaniker vor der Brust haben, aber wir gehen sehr viel stärker raus durch Veranstaltungen, durch Formate wie unseren Automobildialog, dass wir in Kontakt mit den Betrieben sind. Regionalkonferenzen ist ein Stichwort, das ich gerne mit unseren Landesorganisationen durchführen möchte. Bisher war das immer sehr exklusiv für nur Kommunikatoren, unsere sogenannte Roadshow. Da gucke ich mir das vielleicht auch von Herrn Weller ein bisschen ab. Wir können da das breiter machen. Aber vom Grundsatz hatten wir das all die Jahre schon, dass wir in den Regionen präsent waren. Und ich bin natürlich auch neugierig, mit strategischen Partnern auch Veranstaltungen gemeinsam durchzuführen. Egal, wer im Lead ist, mir geht es um Sichtbarkeit in den Regionen. Und da gibt es viele Formate, wo Sie ja auch ein sehr attraktives im Sommer immer durchspielen, den Autohaus-Sommerempfang, wo ich mich natürlich auch freuen würde, wenn Sie mich mal mit aufs Podium lassen möchten, dass wir mal unsere Position oder unsere Ideen mal vorstellen dürfen.
Das können wir gerne realisieren. Noch eine Frage zum Thema. Ich meine, ein wichtiges Thema, was der ZTK als Gesamtheit immer belegt hat, war ja auch die Berufsbildung, Lehrlingsausbildung. Da wurde der Servicetechniker damals reformiert und so weiter. Ist es jetzt komplett in Händen vom ZVK?
Ja, es ist eines der Streitfälle. Wir werden dieses Thema mitbehalten. Wir werden das mit einem unserer Cluster bedienen. Die Kernaufgabe der ZVK-Satzung sieht 2 Berufsbilder vor. Das ist der Kfz-Techniker, so nennen sie ihn noch, also der Mechatroniker ist gemeint, und den Fahrzeugverwerter. Streng genommen kann sich der ZVK Kraft seiner Satzung gerne um diese beiden Berufsbilder kümmern. Unsere Landesverbände sind ja auch weiterhin dort Mitglied. Da ist ja
nicht alle.
Ja, noch sind sie. Das aus, losgelöst von der Frage der Austrittsankündigung oder Drohung. Entscheidend ist aber, dass es eine Fülle von neuen Berufsbildern gibt, die noch unbedeckt sind. Und da werden wir uns sehr stark mit kümmern. Wir werden Kooperationen auch mit der BFC anstreben, sodass wir hier für die Weiterentwicklung, die weitere Qualifikation, doch Angebote unterbreiten müssen. Denn es geht um eine Professionalisierung im Autogeschäft, wo vieles bereits gut gemacht wird, wo der ZDK sicherlich eine Rolle spielt, aber nicht mehr die ausschließliche Rolle. Und da ist unsere Aufgabe stärker im Schulterschluss, auch mit IFA in Nürtingen doch uns da einzubringen, dass wir diese Kompetenzfelder auch besetzen und mitgestalten.
Welche Rolle sehen Sie für ein VAD?
Wir sind mit dem VAD in laufenden Gesprächen. Es wird in der kommenden Woche ein weiteres Gespräch geben, wo wir die Zusammenarbeit oder eine mögliche Zusammenarbeit mal konkretisieren. Und ich glaube, wir sollten uns danach nochmal unterhalten, um dann zu sehen, wie ist die Rolle des VAD? Gibt es eine Rolle für den VAD? Und wie könnte die aussehen?
Meine Herren, dann darf ich das Thema schließen. Ich glaube, wir haben uns doch intensiv mit der Thematik beschäftigt. Lässt sich leider nicht vermeiden, auch wenn es vielleicht nicht immer leicht ist, darauf zu antworten. Aber ich glaube, die Mitglieder und der Handel will eben wissen, was los ist. Sie haben es dargestellt. Ich darf mich auch im Namen von meinem Kollegen Stefan Schmidt bedanken, der ja hier auch mit diesen Podcast steuert. Und wir beide wünschen Ihnen dann viel Erfolg in 2026. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Ich wünsche allen Zuhörern einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2026. Und bis dahin natürlich ein bisschen Besinnung. Tut ja vielleicht auch manchmal gut. Und frohe Feiertage. Herzlichen Dank.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.